Predige über Johannes Kapitel 11, wobei ich dieses Kapitel nicht vorlese, da es über 40 Verse hat. Es ist die Geschichte, wo es um den Tod und die Auferweckung des Lazarus geht. Ich könnte so eine Art Überschrift darüber setzen: Jesus verspätet sich nie. Jesus verspätet sich nie. Jesus war gerade kurz dem Tod entronnen. Er sollte nämlich gesteinigt werden, weil die Leute ihn wegen Gotteslästerung umbringen wollten. Denn er hatte behauptet, er sei der Sohn Gottes. Und dass sie das nicht glaubten, empfanden sie das als eine Lästerung Gottes, die man nur mit dem Tod bestrafen könnte. Jesus ließ sich aber nicht von irgendjemand, irgendwann und irgendwo umbringen, sondern das war alles festgelegt und deshalb entkam er ihnen und ging über den Jordan, das heißt ins Ausland. An die Stelle des Jordans, wo früher Johannes der Täufer getauft hatte, und dort kamen viele Leute zum Glauben an Jesus und sagten, was dieser Johannes früher über Jesus erzählt hat, stimmt alles. Dort im Ausland bekam er Nachricht von zwei Schwestern, die er zusammen mit ihrem Bruder kannte, die wohnten in Bethanien bei Jerusalem und ließen ihm sagen, derjenige, den du liebst, nämlich unser Bruder Lazarus, ist ganz krank, der ist richtig schwach und es geht dem Tod zu. Sie haben ihn also informiert, damit er weiß, was er tun könnte oder wollte, vielleicht aber auch, damit er ganz schnell zu ihnen käme. Es war ja gefährlich, wenn jemand todkrank ist. Manchmal geht das ganz schnell, manchmal dauert es noch ein paar Tage oder Wochen. Das weiß man nie vorher. Aber Jesus blieb noch 2 Tage an diesem Ort, wo er gerade war. War das nicht lieblos, die Leute zappeln zu lassen? Die warteten, dass er kommt. Und er kam nicht. Er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war, obwohl dort nichts beschrieben steht, was er unbedingt noch tun musste. Er hat die Leute zappeln lassen. Und das erscheint vielen Menschen unter uns heute auch so. Wenn sie in irgendeine Not beten, haben viele den Eindruck, Gott lässt uns hängen. Der scheint irgendwie im Moment gerade nicht in Bewegung zu bringen, zu sein. Ich bete und bete und es passiert gar nichts. Gerade so, als ob er nicht da wäre. Aber Jesus sagte, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern sie dient der Ehre Gottes. Das ist erstaunlich. Die Krankheit führt nicht zum Tod, sondern sie dient zur Ehre Gottes und dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Ja, so blieb er also 2 Tage dort. Und dann sagte er seinen Jüngern noch, wir werden jetzt dann doch wieder nach Judäa zurückgehen. Und die Jünger waren voller Furcht. Denn in Judäa konnte es sein, dass sie ja mitgesteinigt wurden. Ich weiß nicht, ob es für den Einzelnen von uns so ein Judäa gibt heute Morgen. Ich könnte mir viel vorstellen, dass es für etliche von uns so ein Judäa gibt. Das heißt, irgendeine Situation, irgendein Ort, irgendein Bereich, der ganz unerfreulich ist, wo nur Schwierigkeiten auf jemand warten und wo Gott sagt, da musst du wieder hin zurückgehen. Da hilft dir nichts, da kannst du nicht fliehen, da musst du wieder hin. Vielleicht liegt es in der Familie, vielleicht irgendwo im Beruf, vielleicht, was weiß ich, sonst wo. Und Gott sagt, fliehen zählt nicht, wieder zurück, wo dich diese Schwierigkeiten erwarten. Jesus sagt dann noch, man sollte eben arbeiten, solange es Tag ist, denn in der Nacht ginge das nicht. Das heißt, wir sollen die Zeit auskaufen und Jesus hatte nur noch ein paar Tage zu leben, das war nicht mehr so lang. Deshalb musste er genau seine Zeit sinnvoll einsetzen. Und dann sagt er, dieser Lazarus sei entschlummert und die Jünger verstanden es so, dann schläft er jetzt und wird gesund. Aber Jesus sagte, nein, er ist gestorben, er ist zum Tod entschlummert. Und da waren sie natürlich etwas ratlos. Aber Jesus sagt, ich gehe, um ihn aufzuwecken. Und sie sagten, ja, wir gehen also mit, um mit dir zu sterben. Sie waren also voller Furcht und bereit, mit Jesus, wenn es sein musste, zu sterben. An der Stelle haben wir 3 Positionen zur selben Sache. Einmal die Schwestern sind voller Sorge für ihren Bruder. Die Jünger sind voller Furcht was auf sie zukommt. Und Jesus voller Zuversicht, weil das Ganze zur Ehre Gottes dient. Es ist erstaunlich, wie man in einer Lage so verschieden reagieren kann. Voll Sorge, voll Furcht, voll Zuversicht, weil die Ehre Gottes dabei rauskommt. Sie gehen dann dorthin nach Bethanien. Wahrscheinlich mussten sie mindestens einen Tag, vielleicht sogar zwei laufen, weil das, was weiß ich, vielleicht 30 bis 50 Kilometer entfernt war. Und damals gab es noch keine Eisenbahn und kein PKW. Und als sie hinkamen, war der Lazarus schon vier Tage tot. Er war schon vier Tage beerdigt. Damals waren die Leute, war die Beerdigung gewöhnlich am selben Tag. Wenn jemand starb, wurde er sofort beerdigt, weil ja die Leiche gleich anfing zu wesen. Der Name Lazarus ist sehr interessant. Hebräisch heißt er eigentlich Eliezer und Lazarus ist die griechische Form und heißt, mein Gott ist Hilfe. Also nicht mein Gott gibt Hilfe, sondern mein Gott ist Hilfe. Sehr interessant. Dann kommt Martha auf Jesus zu, noch vor dem Ort, und sagt, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Das heißt, ein Vorwurf. Also wo hast du dich so lange rumgedrückt? Du hast doch die Botschaft sicher gekriegt von uns. Wärst du hier gewesen? Und solche Vorwürfe hören wir ja oft, vielleicht jetzt in Mexiko. Wäre Gott wirklich gerecht, dann könnte er solche Erdbeben nicht zulassen. Dann dürften keine kleinen Kinder in den Trümmern umkommen. Und dann setzt man Gott auf den Anklagestuhl, man setzt sich selbst auf den Richterstuhl und bringt Gott unsere Menschenrechte nahe, damit er sich in Zukunft daran hält. Oder auch nicht. Wärst du da gewesen, dann wäre das nicht passiert. Gott ist immer da. Aber er lässt manche Dinge bewusst zu, auch wenn wir sie nicht immer verstehen. Ja, Jesus sagt, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt, ja, sicher, das weiß ich, am Ende der Zeit, am jüngsten Tag, wird er auferstehen. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und da ist sie wahrscheinlich ein bisschen verlegen, weil sie das Ganze nicht mehr versteht. Jesus sagt also nicht, ich helfe ihm zur Auferstehung, sondern er sagt, ich bin die Auferstehung. Das ist sehr wichtig, der Unterschied. Ich bin die Auferstehung heißt, du musst zu mir gehören, damit du auferstehst. Und genau das bedeutet Glaube, zu Jesus zu gehören. Ich finde es so schade, dass in Deutschland in vielen Kirchen nur Nächstenliebe gepredigt wird. Ich finde Nächstenliebe sehr wichtig, ausgezeichnet. Aber der Glaube bindet mich nicht an die Nächstenliebe, sondern immer nur an Jesus. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann behauptet er doch glatt, dass derjenige, der an ihn glaubt, nicht sterben wird in Ewigkeit. Was bedeutet das? Wenn ihr in euer Gesangbuch reinschaut, all die Lieder, die da geschrieben sind, sind alles von toten Leuten geschrieben, die inzwischen gestorben sind. Es waren alles Christen, alle gestorben. Und Jesus sagt, die werden nicht sterben in Ewigkeit. Was bedeutet das? Er meint offensichtlich einen anderen Tod als den körperlichen Tod, denn den muss jeder durchmachen. Es gibt auch tote Beziehungen. Wenn zum Beispiel zwei Ehepartner nicht mehr miteinander reden, ist die Beziehung tot. Oder wenn der Sohn seine Mutter schon 20 Jahre lang nicht mehr besucht hat, ist die Beziehung tot, wenn er Gelegenheit dazu hätte. Und so eine tote Beziehung könnte ja auch zum Leben kommen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das heißt, seine Beziehung zu Gott wird nie tot sein, sondern immer lebendig bleiben. Und es sollte jeden von uns ermutigen, der über die Frage nachdenkt, ob Kinder Gottes verloren gehen können oder nicht. Jesus sagt, wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das heißt, er wird dieses geistliche Leben nicht verlieren. Das ist eine große Ermutigung. Auch für Leute, die jetzt vielleicht in der Klostermühle zum ersten Mal ihr Leben Jesus anvertraut haben, wenn du wirklich Jesus in deinem Leben hast, was ich nicht weiß, aber wenn du ihn wirklich dort hast, wirst du dieses Leben mit Gott nicht verlieren. Wenn du nur so ein bisschen wach geworden bist, kann es sein, dass du wieder einschläfst. Du sagst, das war sehr schön, aber ist alles vergessen. Ich habe nur noch die Fotos davon als Erinnerung. Wenn jemand Jesus wirklich kennt, wird er in Ewigkeit nicht sterben. Und Martha sagt dann, ja, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Das mit der Auferstehung hat sie wahrscheinlich nicht kapiert. Dann kommt die Maria an, die gerade voll noch in der Trauer ist. Es war immerhin schon 4 Tage nach der Beerdigung und alle Beerdigungsgäste waren noch da. Bei uns reisen die am selben Tag immer wieder ab nach der Beerdigung. Aber dort gibt es einen Brauch, dass man 7 Tage lang trauert. Das heißt, in den 7 Tagen wird nichts gearbeitet von den Angehörigen. Die meisten waschen sich die 7 Tage nicht. Das heißt, sie bleiben in ihren Kleidern. Und dann kommen nochmal 30 Tage leichte Trauer. Dann sind dann die anderen schon wieder weg. Aber gibt auch noch Vorschriften, was man da macht. Und also hier am 4. Tag waren noch alle Trauergäste dort. Und sie gingen mit Maria raus, weil sie dachte, sie geht wieder zur Gruft. Aber sie ging zu Jesus und hat ihm denselben Vorwurf gemacht, wärst du da gewesen, dann wäre nichts Schlimmes passiert. Aber so warst du leider nicht da. Jesus ist innerlich ergrimmt und äußerlich weint er. Er ist innerlich im Geist ergrimmt und äußerlich weint er. Er ist ergrimmt wahrscheinlich über diese Realität des Todes im Leben von Menschen und vielleicht auch über ihren Unglauben. Und äußerlich weint er, weil er diese Leute lieb hatte. Er sagt dann, man sollte diesen Stein wegrollen. Und Maria macht ihn aufmerksam, dass ihr Bruder wohl schon ziemlich riecht. Ich weiß nicht, wer viel mit Gerüchen zu tun hat. Die können einem das Leben ja ganz schön erschweren. Wenn ich zum Beispiel mit jemand rede oder sie, der starken Mundgeruch hat. Solche Leute gibt es ja aus verschiedenen Gründen. Dann geht man eigentlich immer gerne 1-2 Meter zurück und dann kommt er meistens hinterher und dann geht man nochmal weiter weg und freut sich, wenn das Gespräch vielleicht bald zu Ende ist, auch wenn es ein gutes Gespräch war. Oder bei älteren Menschen ist die Hygiene oft nicht mehr so stark und die riechen dann persönlich und in ihrer Wohnung und wo sie hinkommen. Und es ist gar nicht so einfach, dann mit ihnen freundlich und ungezwungen umzugehen. Das muss nicht so sein, aber ist öfters mal so. Oder wenn man irgendwo hinkommt, wo sogenannte dicke Luft ist. Ja, das riecht ganz normal, aber so die Atmosphäre ist irgendwie trübe. Da fühlt man sich nicht wohl und das belästigt einen sehr stark. Und dann das zu überwinden, ist gar nicht so einfach. Und deshalb sagt Maria, also pass auf, da kommt so eine Duftwolke raus, die wird dich erschlagen. Er riecht schon. Und Jesus fordert die Leute auf, diesen Stein wegzurollen. Und das finde ich interessant, man kann sogar im Unglauben gehorsam sein. Keiner hat geglaubt, was Jesus jetzt tun würde, aber sie waren im Unglauben trotzdem gehorsam und haben diesen Stein weggerollt. Das heißt, man kann Dinge für Gott vorbereiten, obwohl man keine Ahnung hat, was er eigentlich tun will. Und er tut dann trotzdem etwas. Und Jesus sagt dieser Maria, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubtest, das heißt auf gut Deutsch, du glaubst leider nicht. Das ist erstaunlich, das sind Leute, die zu Jesus gehören, denen sagt er, wenn du glauben würdest, dann würdest du was Großartiges erleben. Ja, und dann betet er ganz laut zu Gott und bedankt sich, dass Gott sein Gebet schon immer erhört und auch hier. Er betet vielleicht deshalb so laut, weil die Juden ja immer sagten, der macht seine Heilung mit dem Teufel, mit dem Oberteufel, schmeißt er die Kleinen auf die Straße, macht er Leute gesund, der Teufel kann die Leute auch gesund machen. Und deshalb hat Jesus vielleicht hier ganz laut gebetet, dass alle hörten, er betet zu Gott. Und er hilft ihm nicht der Teufel, sondern Gott hilft und ruft dann, Lazarus, komm heraus. Der Lazarus hört diese Stimme im Totenreich. Wir können nur sagen, seine Seele vereint sich wieder mit seinem Körper, der wiederhergestellt ist. Und dann kommt er aus diesem Grab heraus. Die Leute sind sicher begeistert, man kann sich das kaum vorstellen, wie sie reagiert haben. Aber hier heißt es, viele glaubten an Jesus, ganz viele. Und andere gingen hin und sagten den Pharisäern, was Jesus getan hat. Das heißt, sie gingen zu den Feinden hin, um die noch mehr aufzustacheln und sagten, guck mal, jetzt macht er sogar schon Tote lebendig. Es wird höchste Zeit, dass er von der Bildfläche verschwindet. Und dann haben die Pharisäer beschlossen und der Hohe Rat, Jesus umzubringen. Das heißt, weil er jemand vom Tod zum Leben zurückgeholt hat, sollte er jetzt getötet werden. Warum? Weil er zu viel Reklame machte für sich selbst, zu viel Anhänger fand. Und an der Stelle denke ich an ein Gleichnis, das Jesus mal erzählt hat, eine Geschichte von einem anderen Lazarus. Der starb vor der Tür eines reichen Mannes und kam dann ins Paradies, während der reiche Mann in der anderen Seite des Totenreiches ins Gefängnis kam. Und der reiche Mann sah dann den Lazarus von Weitem und den Abraham, in dessen Schoß er lag, und sagte: Abraham, schick doch den Lazarus mal rüber, dass er so die Finger ins Wasser taucht und mich hier so ein bisschen erfrischt in dieser Glut, in der ich mich befinde. Und Abraham sagt: Das geht nicht. Ich kann den nicht zurückschicken, denn zwischen euch und uns ist eine Kluft. Keiner kann von uns zu euch oder von euch zu uns herüber. Ist übrigens interessant, der Gedanke, zwischen beiden ist eine Kluft, die niemand überschreiten kann. Und trotzdem beten so viele Leute für Tote, gerade so, als ob man die Kluft doch von der einen zur anderen Seite überschreiten könnte. In der Bibel steht, die Kluft ist nicht zu überschreiten, vom Gefängnis zum Paradies hin. Deshalb ist das Beten an der Stelle sicher nicht sinnvoll, weil es gegen das Wort Gottes ist. Und da gibt es eine Scherzfrage, die ganz ernst ist. Wie lange muss ich beten, damit etwas, was nicht Gottes Wille ist, Gottes Wille wird? Die Antwort kann man sich selbst geben. Ich kann immer beten und es wird nie Gottes Wille werden. Das heißt, es ist immer gut, so zu beten, dass es mit der Bibel übereinstimmt, denn dann wird es erhört. Wenn es damit nicht übereinstimmt, wird es nicht erhört. Ja, und dann schlägt dieser reiche Mann vor, dass dieser Lazarus doch zu seinen Brüdern gehen sollte, damit er nicht auch noch hier in das Gefängnis kommt. Und der Abraham sagt, nee, erstens geht das nicht und zweitens würde es ihnen gar nichts nützen. Selbst wenn jemand von den Toten zurückkommt, würden die nicht glauben, wenn sie nicht dem Wort Gottes glauben. Und genau das erleben wir hier in der Geschichte mit diesem Lazarus. Der wurde auferweckt von den Toten, den konnten alle sehen, besuchen, sprechen, Interview machen. Und trotzdem gab es viele, die nicht glaubten. Im Gegenteil, die sagten, jetzt muss man Jesus umbringen und den Lazarus mit umbringen. Ja, überlegen wir uns, was ist aus diesen drei Personengruppen geworden? Die Schwestern hatten Sorge, die Jünger Furcht und Jesus Zuversicht zur Ehre Gottes. Ist alles drei. Wie hat sich das weiterentwickelt? Nun, bei den Schwestern, die Sorge ist umgeschlagen in Trauer. Es war ja zu spät, der Bruder war tot. Da war alles aus. In mancher Not scheint es so, dass Gott einem so richtig versacken lässt, ohne jede Hilfe. Vorübergehend. Aber dann hat Jesus eingegriffen und sie beschämt durch seine Hilfe. Zur rechten Zeit. Wir sagten ja, Jesus verspätet sich nie. Auch wenn wir das manchmal meinen. Ja, wie war das mit den Jüngern? Sind die alle umgebracht worden? Überhaupt keiner von ihnen. Auch als Jesus gekreuzigt wurde, wurde keiner mit getötet. Viele Monate später ist dann mal einer umgebracht worden, aber das war auch nur einer. Und die anderen nicht. Das heißt, ihre Furcht war unbegründet. Und die Zuversicht Jesu, dass das Ganze zur Ehre Gottes dient, die war begründet. Es diente zur Ehre Gottes und auch zu seiner Verherrlichung. Wo wurde Jesus verherrlicht? Später, als er am Kreuz hing. Er wurde getötet, weil er den Lazarus auferweckt hat, unter anderem. Am Kreuz wurde Jesus verherrlicht, als er unsere Sünde getragen hat und dann selbst auferstanden ist. Ja, die Frage, weckt Gott heute noch Tote auf? Ich würde sagen, nein, normalerweise nicht. Aber er kann tote Verhältnisse ändern. Es wäre interessant, wenn jeder unter uns, der Christ ist, mal drüber nachdenkt, wo habe ich in meinem Leben diese Auferstehungskraft Jesu schon kennengelernt? Wo bin ich schon innerlich aufgestanden? Wo hat er meine Familie aufgerichtet? Wo hat er meine Finanzen in Ordnung gebracht? Wo hat er mein Selbstwertgefühl wieder neu aufgebaut? Wo sind Beziehungen zu Menschen, die durch Schuld gestört waren, wieder in Ordnung und lebendig geworden? Und ich denke, dass da auch ziemlich viel Auferstehung geschieht unter uns. In der Ewigkeit dann natürlich sowieso, sondern auch hier unter uns schon. Es kann sein, dass Jesus jemand hängen lässt, um ihm dann zu helfen, wenn er das gar nicht mehr für möglich hält. Das muss nicht so sein. Das ist keine Garantie, dass Jesus immer hilft in der Weise, aber es kann so sein, dass er einfach eingreift, wenn man meint, jetzt ist alles zu spät. Es kann aber auch sein, dass er in dieser Weise nicht eingreift, sondern dass er jemand nur Kraft gibt, durch eine Schwierigkeit durchzukommen, ohne ihn aus der Schwierigkeit herauszuholen. Ich denke an eine Frau, die über den Tod ihres krebskranken Mannes schrieb, ich vor einiger Zeit gelesen. Es waren beides Christen, und als sie bei einer Untersuchung feststellten, dass der Mann Krebs hat, traf es sie wie ein Schlag. Und sie haben dann auf ein Wunder Gottes gehofft, was aber nicht eintrat. Das heißt, die Frau, der Mann wurde nicht gesund. Er musste einmal ins Krankenhaus, später ein zweites Mal, und ist nach einem halben Jahr gestorben. Aber sie haben in diesem halben Jahr diese Kraft Gottes so real erfahren, dass sie trotzdem eine ganz gesegnete Zeit hatten und dass in diesem Krankenhaus der Tod dieses Mannes ein Zeugnis war für alle Ärzte und Pfleger dort, die einfach spürten, da steckt mehr dahinter. So ist hier bei uns noch niemand gestorben. Das heißt, mit so viel, wie soll man das sagen, Zuversicht, mit so viel Ausstrahlung trotz aller Not. Und insofern wurde der Name Gottes doch verherrlicht, allerdings nicht in der Errettung aus dem Tod, sondern in der Bewahrung im Sterben. Und auch diese Frau wusste, dass dieser wunderbare Gott für sie weitersorgt, obwohl sie dann alleine war. Ich will ein Beispiel wiederholen, das schon einmal brachte, aber ich finde es gut, gerade auch für Jugendliche, aber auch für Ältere, wo ein amerikanischer Wissenschaftler, der Atheist war, ein Mediziner, sich spezialisierte auf die Hirnstromkurve von Menschen, und er hat dann irgend so einen Apparat entwickelt, mit dem man das messen konnte oder einen schon vorhandenen Apparat benutzt, und hat unter anderem in einem Krankenhaus die Hirnstromkurve von Sterbenden auch untersucht, eben wie die zu Ende geht und wie stark die ist, und traf dann eine alte sterbende Frau, wo er im Nebenzimmer seine Aufzeichnungen machen konnte. Und diese Frau hat vor ihrem Tod, sie wusste, dass sie stirbt, dann noch einmal laut gebetet, weil sie alleine war, und Gott gedankt für ihr Leben, für alles Schöne, was sie erlebt hat, für alle Durchhilfe und Bewahrung und für alle Zuversicht und Hoffnung. Und dabei hat dieser Mann ganz sein Apparat vergessen, weil ihn das so fasziniert hat, was diese Frau gebetet hat. Und als er dann auf seine Skala schaute und feststellte, ich bin ja wegen meinem Apparat hier, nicht wegen dieser Frau, ist er irgendwie, dieser Zeiger, ganz ausgeschlagen, so weit, wie er das bisher noch nie erlebt hatte bei Hirnstromkurven. Und da war er fasziniert und ist durch das Erlebnis mit dieser sterbenden Frau selbst zum Glauben an Jesus gekommen, obwohl er vorher sagte, Gott gibt es gar nicht. Das heißt, hier wurde durch den Tod eines Menschen, der im Vertrauen auf Jesus starb, ein anderer, der geistlich tot war, zum Leben erweckt. Und der konnte dann die nächsten Jahre seines Lebens mit Jesus leben. Ich fasse das zusammen. Der Einstieg war, Jesus verspätet sich nie. Jesus verspätet sich nie. In einer gleichen Situation reagieren die einen mit Sorge, die anderen mit Furcht und Jesus mit Zuversicht, weil er die Ehre Gottes im Blick hat. Die Sorge schlägt um in Trauer, die Furcht erfüllt sich nicht, aber die Zuversicht Jesu erfüllt sich und verwandelt auch die Trauer wieder in Freude, weil Jesus trotzdem hilft, obwohl die Leute glaubten, es sei zu spät. Das Ziel ist die Ehre Gottes, nicht nur, dass die Not repariert wird. Und wir sehen, dass Jesus auch heute tote Beziehungen auferwecken kann. Und das würde ich vielen von uns wünschen, dass Dinge, die in ihrem Leben tot sind, soweit es Gottes Wille ist, von ihm auferweckt und lebendig gemacht werden, sodass Gott geehrt wird. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du einen ganz perfekten Zeitplan hast, vor allen Dingen aber für dein gutes Ziel, die Ehre Gottes. Du weißt, wo Einzelne unter uns solche Erweckungen schon erlebt haben, wo irgendwelche Totenbeziehungen schon geheilt wurden. Darüber loben wir dich. Wir danken dir für den Glauben, den du wächst, auch für die Zuversicht. Du siehst aber auch bei uns Furcht, auch Sorge. Wir danken dir, dass du auch da größer bist. Segne jeden, der hier ist, damit er persönlich dir gehört und vertraut. Amen.